Prima, ich freue mich. Na ja, das sagt ja jeder jeden Morgen, der hier vorne steht bei der Kanzel. Ich freue mich und so weiter. Aber es ist wirklich so, ich freue mich. Stehen wir doch auf, wir sitzen ja schon so lange. Seid ihr dabei? Stehen wir auf dazu? Und wir haben so viel vom großen Gott gesungen. Und jetzt denke ich, wäre es eine gute Idee zu lüften, ja? Aber es wäre auch eine gute Idee, einen Moment an etwas zu denken, das unser großer Gott in unserem Leben gewirkt hat. Etwas Großartiges, das er uns bedeutet. Und, wie soll ich sagen, die Mundwinkel oder vielmehr das Herz nach oben. Hä? Und uns freuen. Einfach so. Okay. Also nicht ein künstlicher Smile oder so, aber einfach auf Befehl geht das ja nicht. Aber denken wir kurz an diesen großartigen Gott und an was wir dabei gerade so als Erstes denken. Was uns so besonders freut. Was wir sagen würden, wenn ich heute Morgen darauf hinweisen würde, dass ich gar keine Predigt habe. Aber dass jetzt eines nach dem anderen nach vorne kommen kann und erzählen kann, was ihm jetzt ebenso groß ist an diesem großartigen Gott. Okay. Amen. Amen. Ich denke, das ist immer der Lob, das Lob, das Gott gefällt, oder? Wir dürfen wieder Platz nehmen. Dass ich es ja nicht vergesse, liebe Grüße von meiner Frau Elisabeth. Dieses Mal ist sie nicht dabei, unschwer zu erkennen. Und dann grüßt auch diejenigen, die in den Ferien sind, von mir. Die jetzt nicht hier sind, telefoniert ihnen, sagt ihnen, hey, Gotti lässt dich ganz persönlich grüßen. Die können ja nichts dafür, dass sie jetzt Ferien haben heute Morgen. Okay. Jesus, unser Brot, unser Wort. Wir sind ihr nicht als Gemeinde, aber ich als Pastor bin ja in einer Predigtserie drin und es ist eine Jesus-Serie. Es geht jetzt schon das ganze Jahr in all diesen Predigen, die ich hin und her halte, immer um Jesus. Um Jesus, unser Licht, Jesus, unser Heiler, Jesus, unser Grund, habe ich, glaube ich, das letzte Mal hier gepredigt. Und jetzt Jesus, unser Brot und Wort. In dieser Jesus-Serie geht es um Folgendes. Einfach immer wieder aufzuzeigen, ganz banal, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache immer die Hauptsache bleibt. Und das vergessen wir so schnell. Darum all die Briefe, Galater, Kolosser und so weiter, in denen Jesus Christus durch den Apostel Paulus erwähnen muss, hallo, das Wichtigste ist jetzt nicht dieser Pastor, dieses Problem, diese Schwierigkeit, diese Freude. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache eben immer die Hauptsache bleibt in unserem Leben. Josef Ratzinger, eher bekannt als emeritierter Papst Benedikt der 16., schrieb in seinem Jesusbuch, ich zitiere, ihr habt es eingeblendet, es geht um den Primat Gottes, hat dieser Papst geschrieben, also um den Vorrang. Um das geht es in seinem Jesusbuch. Es geht um den Primat Gottes. Es geht nicht nur darum, Jesus als Wirklichkeit anzuerkennen, sondern als Wirklichkeit, ohne die nichts anderes gut sein kann. Rein gar nichts. Ist ja gleich, ob der Katholisch, wir sind ja alle katholisch eigentlich, nicht römisch-katholisch, aber katholisch im Sinn von umfassende Gemeinde Jesu Christi. Ja, rein gar nichts. Wir kommen zur Bibellese und die nimmt uns dann in diesen Text hinein. Jesus, unser Brot, unser Wort. Wir lesen aus Johannes 6, 35. Da sagte Jesus: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der braucht nicht zu hungern. Er kann, wenn er will, aber er muss nicht. Wer in mich sein Vertrauen setzt, den wird nie wieder dürsten. Er kann natürlich Durst haben, wenn er will, aber er braucht es nicht. Schon im Alten Testament hat Gott seinem Volk gesagt: Ich führe dich in ein Land, in dem Milch und Honig ist, und ein Land, in dem du dich nicht kümmerlich zu ernähren brauchst. Wer es will, kann es ja natürlich trotzdem tun. Und das, dünkt mich, ist der Kern dieser Botschaft. Wir haben einen so riesigen Reichtum und wir benutzen ihn oft nicht oder viel zu wenig oder leben daran vorbei oder sind abgestumpft oder gewöhnt daran, ist nichts mehr Besonderes. Und heute Morgen will uns das Wort Gottes wieder ganz neu inspirieren. Gib uns heute das Brot, das für uns reicht. Aus dem Vaterunser. Gib, wir brauchen, wir wollen. Und dann das Hammerwort über das Wort aus Hebräer 4,12. Denn voller Leben ist das Wort. Also wer einschläft, dabei ist selber schuld, sorry. Denn voller Leben ist das Wort Gottes und Menge Übersetzung, ich liebe diese alte Übersetzung. Und wirkungskräftig. Du musst dir das Wort zergehen lassen auf der Zunge. Wirkungskräftig. Das gefällt mir so. Es ist kräftig, aber was nützt, wenn es kräftig ist, wenn es nicht wirkt? Und was wirkt es, wenn es so eine Schwachstromwirkung ist, wenn es nicht kräftig ist? Das ist das zusammengefasst, das Konzentrat. Das Wort Gottes ist wirkungskräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch und geht durch Mark und Bein, bis es das Seelische vom Geistlichen scheidet. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du selbst dieses Wort bist. Und dass dieses Wort du bist. Dass dieses Wort in dir Leben gefunden hat und lebt in unseren Herzen und dass wir uns über dieses Wort freuen dürfen, dass wir leben dürfen damit, dass es uns prägt, dass es uns sättigt, dass wir mit diesem Wort unterwegs sind und uns freuen darüber. Wie über einen Sechser im Lotto. Danke dir dafür. Amen. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, weil ihr habt noch nie einen Sechser gehabt im Lotto, da geht es ja gar nicht, aber das Wort, das haben wir. Okay. Einführend. Pfarrer Hans Bruns, der meine Lieblingsbibel übersetzt hat. Zitat: Das Nachsinnen über Gottes Wort hebt unseren geistlichen Grundwasserspiegel, hat er gesagt. Und das brauchen wir. Das ist so existenziell in unserer Zeit, aber auch in unseren Gemeinden hin und her. Wir brauchen es, dass sich der geistliche Grundwasserspiegel hebt. Ich meine damit, während verfolgte Christen meist in äußerer Armut leben, hin und her, angefangen in Bhutan, über den Iran, über Madagaskar, ich könnte viel, viel aufzählen. Sie leben meist in äußerer Armut, aber in einem lebendigen Bewusstsein für den Reichtum, den sie in Jesus Christus haben. Sie verplatzen fast vor Reichtum, währenddem sie in Armut sind. Und bei uns dünkt es mich manchmal gerade umgekehrt. Wir haben viel Reichtum, aber zerplatzen nicht gerade im Reichtum von Jesus Christus. Der Wohlstand nimmt zu, aber das Geistliche, der geistliche Grundwasserspiegel senkt sich oft in den Gemeinden. So ungefähr: Gold und Silber habe ich, was ich aber nicht habe, im Namen Jesus steh auf und geh. Also gerade irgendwie eine verkehrte Welt, gerade umgekehrt. Und darum beruft und ruft Gott seine Familie auch heute an diesem Sonntag immer wieder neu. Er ruft geistlich gesinnte Männer und Frauen dazu auf, sich nicht diesem Zeitgeist zu unterwerfen, sondern mit Begeisterung und Freude und Hingabe, inspiriert durch den Heiligen Geist, mit ihm unterwegs zu sein. Und das alles will er wirken durch seinen Heiligen Geist und durch sein Wort. Und die sind nicht gut zu trennen voneinander, denn das Wort ist Geist und der Geist ist Wort. Es ist so herrlich. Also, Jesus, unser Brot, unser Wort, der erste Punkt, nährt seine Familie. Das ist toll. Es ist so schön, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, also ich bin ja auch Vater, Großvater, und mein Vater, das ist mir schon aufgefallen, der hatte immer eine große Freude, wenn die ganze Familie am Tisch saß und er etwas zu geben hatte. Oh, schön, so diese Familienfeste, dieses Essen, dieses Feiern. Jeder Vater hat, die Mutter natürlich auch, der ist vielleicht das Ganze beim Kochen vergangen, ich weiß es nicht, aber jeder Vater hat auf alle Fälle Freude, wenn er nähren kann, wenn er geben kann. So. Und unser himmlischer Vater auch. Einfach schön. Er nährt seine Familie. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der braucht nicht zu hungern. Johannes 6 haben wir gelesen. Und gib uns heute das Brot, das für uns reicht. Matthäus 6. Jesus, und das ist die Erklärung heute Morgen, ist das Wort Gottes in Person. Wir haben also ein geschriebenes Wort und ein Fleisch, ein persongewordenes Wort, das unsere Speise ist. Darum ist es wichtig, dass das Wort Gottes zu uns spricht und wir zu Jesus auch sprechen. Jesus ist das Wort Gottes in Person. Einige von euch haben jetzt vielleicht gedacht, aber warum jetzt Familie? Nährt seine Familie. Und was ist dann mit einem Einzelnen? Warum jetzt gerade Familie? Der Hintergrund liegt im Gebet, das uns Jesus gelernt hat, im Vater unser. Gib uns heute das Brot, das für uns reicht. Eigentlich heißt es nicht, gib mir, sondern es heißt, gib uns. Es heißt nicht, vergib mir, sondern es heißt, vergib uns. Es ist ein Familiengebet. Dieses Gebet ums Wort ist ein Familiengebet. Das achten wir manchmal gar nicht so. Es geht um die Familie des lebendigen Gottes. Nun kommen wir zu einigen Ausführungen zu diesem Text. Jesu wurde also nicht als verwöhntes Einzelkind in diese Welt gesetzt. Also ich habe nichts gegen Einzelkinder. Meine Frau war zwar keines, aber sie war das Letzte und die leben auch fast so privilegiert wie ein Einzelkind. Aber Jesus war das nicht. Jesus wuchs nicht als verwöhntes Einzelkind auf, sondern, und das denken die meisten, aber noch gar keinen Gedanken daran verschwendet, dass Jesus Christus in einer Großfamilie aufgewachsen ist. Natürlich geht es auch anders, das ist mir schon klar, aber dünkt mich schon interessant. Jesus wuchs in einer Großfamilie auf. Die Bibel berichtet diesbezüglich, dass er 4 Brüder hatte und mehrere Schwestern. Also zähl mal zusammen, da kommst du locker auf 10 oder noch mehr, je nachdem. Was muss das für eine Familienidylle gewesen sein? Was für Vorzüge müssen diese Brüder und Schwestern gehabt haben mit dem lebendigen Wort am Tisch zu sitzen, mit diesem lebendigen Jesus zu zanken? Ja, irgendwie, ich denke, die haben auch gezankt. Er war ein Mensch. Es ist schwierig. Aber auf alle Fälle schon etwas Besonderes, die Schwester, der Bruder von Jesus zu sein. Und darum gefällt mir so, Jesus nährt seine Familie. Er schaut nicht nur für sich, sondern er hat seine Familie um sich, ganz eng. Er zankt nicht mit uns, aber er nährt uns, er gibt uns, er hat uns mit einbezogen. Man erzählt einander. Also, einem Chef, dem erzähle ich jetzt nicht unbedingt, dass mein großer Zehennagel eingewachsen ist und dass ich in 2 Tagen in die Ferien gehe und dass ich kein Geld mehr im Portemonnaie oder irgendwie sowas peinlich macht man nicht. Aber einem Freund, einem Bruder, einem Geschwister, da geht's locker, das sagt man schon. Und Jesus sagt übrigens, ich enthalte euch nicht vor, was euch betrifft, was mich betrifft, denn ihr seid meine Freunde, ihr seid meine Brüder, ihr seid meine Schwestern. Was für eine Familienidylle. Allerdings, einmal ließ ihn seine Familie rufen, als er am Lehren war, als er am Predigen war. Ist noch interessant, da war also auch eine gewisse Distanz, also der Jakobli oder wie alle die Brüder geheißen haben, die gingen nicht einfach und klopften ihm auf die Schulter, sie ließen ihm sagen, ausrichten, so über verschiedene Stationen. Ich will jetzt nicht in jedes Detail hineingehen, aber die Idylle damals ganz praktisch hatte vielleicht auch so 2, 3 Schattenseiten. Auf alle Fälle ließen sie ihn rufen. Und dann waren alle schockgefroren. Da schockierte Jesus Peng, alle, die es hörten. Und er stellte die Frage, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Hä? Hallo, Mutter, Brüder, was soll das? Er schaute auf die, die um ihn herum saßen in Brieg und sagte allen, den Bassisten, und dann geht es weiter bis hinten. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Ihr könnt das nachlesen in Markus 3, 33 bis 35. Also, Jesus will uns heute mit dieser provokativen Botschaft aufrütteln und bis ins Tiefste hinein erschüttern und will sagen, es geht nicht ums formal familiäre, es geht nicht ums institutionelle, es geht nicht um die Denominationen, es geht nicht um eine äußere Zugehörigkeit. Nein, 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 nein. Die, die im Herzenseinklang mit mir sind, die meinen Willen als meine Freunde und Brüder und Schwestern erkennen, die gehorchen, die mit mir unterwegs sind, das sind meine Brüder, Schwester und Mutter. Er will uns als Gewohnheitschristen zu seiner Familie machen, die er selber als ihr lebendiges Brot nährt, für die er sich einsetzt, für die er sich zerreißen ließ. Die Checkpoint-Frage ist dann wohl die, wie komme ich heute in diese Jesus-Familie? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt. Da wirst du nicht einfach von der Mutter reingesetzt bei der Geburt. Pum. Wie ein Ei ins Nest. Nee, das ist aktiv. Kommen. Das meint Glaubensbewegung. Wer zu mir kommt. Das ist ganz ganz, ganz entscheidend. Glaubensentscheidung. Der braucht nicht zu hungern. Im Gegensatz zur Ehe ist die natürliche Familie ja keine Wahlbeziehung. Weißt du, was ich meine? Also, für meine Frau habe ich mich entschieden, die habe ich quasi ausgewählt. Oder vielleicht eher sie mich. Oder ich weiß doch auch nicht, wie sie drauf gekommen ist. Auf alle Fälle klappt es jetzt dann schon bald seit 50 Jahren. Also, okay. Aber unsere Töchter, die haben wir nicht ausgelesen. Und unsere Töchter haben auch uns nicht ausgelesen. Also Familie, Ehe schon. Ehe ist eine Wahlbeziehung. Familie aber nicht. Ehrlich gesagt, da bin ich froh, dass ein anderer gewählt hat. Und darum ist eine glückliche Familie die, die von Gott zusammengesetzt ist, die er gewählt hat. Okay. Also Ehe, keine Wahlbeziehung, aber eine Wahlbeziehung, aber die Familie nicht. Und jetzt kommt das Schöne. Bei der Gottesfamilie ist es genau umgekehrt. Da hat sich Jesus Christus dazu entschieden, für dich und für mich. Jesus hat seine Geschwister bereits ausgewählt. Das geht natürlich nicht. Ich kann meinen Bruder, der in Australien lebt, den habe ich nicht ausgewählt. Und er mich auch nicht. Und mein Vater mich auch nicht. Und meine Mutter mich auch nicht. Aber in der geistlichen Familie, Mann, oh Mann, da hätte Jesus noch viele Möglichkeiten gehabt, aber er hat sich genau für dich entschieden. Wir sind auserwählt. Wir sind berufen. Verstehst du, mir gefällt das so. Du bist als Gotteskind nicht Zufall. Schau mal die Frau an, oder auch der Mann ist ja gleich im Denner oder keine Werbung, irgendein einem Laden vor den Tomaten. Da wird gedrückt, da wird geschaut, da wird geriecht, geschmeckt. Verstehst du, da wird und nur die Besten schaffen's. Das gefällt mir. Wir sind keine Tomaten und Jesus ist keine Frau vor dem Tomatenstand. Aber es tut trotzdem gut, erwählt zu sein, ausgelesen zu sein. Da hat sich einer entschieden für dich und mich. Und der, der sich entschieden hat, hat sich was gedacht dabei. Das passt. Das ist gut. Und jetzt komm mir nicht mit deinen Ausreden. Es ist so. Fertig. Glaub's. Aus. Basta. Du bist nicht die perfekte Tomate, aber du bist sein perfektes Kind. Also Gleichnisse hinken immer, das ist schon klar. Jesus hat uns als seine Geschwister bereits ausgewählt und das ist in der Welt nicht so und das merkt man manchmal auch in der Familie. Aber wir können uns auch entscheiden für ihn. Und so kommen wir in seine Familie. Wer zu mir kommt, und voilà, jetzt haben wir's. Kein Durst, kein Hunger. Er schaut für uns, er nährt uns. Mensch, ist das etwas Herrliches. Vielleicht ein kleines Augenmerk dazu. Nur Brot zu haben, sättigt aber nicht. Das ist auch ein Punkt. Da müssen wir das Augenmerk drauf haben. Das abgebildete oben Brot, diese Kruste, das abgebildete selbstgemachte und gebackene Knusperbrot meiner Frau, selbstgemacht, das Korn nicht, aber gemahlen zu Mehl und so, machte mich durchs Fotografieren desselben nicht satt, sondern nur durchs Reinbeißen. Und das ist der Punkt. Ich führe euch in ein Land und ihr braucht euch darin nicht kümmerlich zu ernähren. Ihr könnt aber schon. Ihr könnt im Lobpreis mit Klatschen, mit Singen, mit Aufstehen, mit Hurra und Begeisterung dieses Brot besingen. Aber das ist Singen, das ist nicht Reinbeißen. Das ist der Unterschied zwischen Predigt und Vortrag. Ein Vortrag, den kann man so machen, ja. Aber eine Predigt wird es dann, wenn durch die Salbung des Heiligen Geistes ein Vortrag eben zu einer Predigt, zu einem Reinbeißen, zu einem Erleben wird. Und Lobpreis ist eben nicht Musik spielen. Es ist schon gut, wenn die Musikmacher nicht immer daneben greifen. Das ist ohne weiteres okay. Aber deswegen ist es noch kein Lobpreis. Und wenn die Geschwister, die da vorne singen, die Töne treffen, ist das wegen dessen auch keine Anbetung und der Lobpreis. Und wenn du mitmachst, ist es schon gar kein Lobpreis und keine Anbetung, weil es nicht einfach ums Musikalische, ums Technische, um diese Dinge geht, sondern es ist das Herz, es ist das Reinbeißen. Und darum soll sich der geistliche Grundwasserspiegel heben, meinte Pfarrer Bruns und übersetzte die Bibel neu, um die Christen zu animieren, reinzubeißen in dieses Wort. Jesus Christus nährt seine Familie. Gehöre dazu und dann um Himmels Willen im wörtlichen Sinn des Wortes, beiße rein, ernähre dich von diesem Wort. So, das wäre der erste Punkt gewesen. Keine Angst, ich habe nur zwei heute Morgen. Jesus nährt aber nicht nur seine Familie, es ist auch so, dass er sie befähigt durch dieses Wort, durch dieses Brot. Denn voller Leben ist das Wort Gottes und wirkungsfähig. Wow. Wir haben so geistlichen Zuspruch bekommen in der Anbetung. Gott hat Sabine gebraucht, um zu sagen, hey, du hast dieses Problem, du hast diese Not, du hast diese Schwierigkeit. Es gibt so manches, das zwischen dich und Gott stehen will. Aber gestern habe ich in den Psalmen, ich lese die Psalmen auf Zürichdeutsch, eine wunderbare Sprache, Zürichdeutsch. Und da steht drin, du Gott bist meine Find in Weg gestanden. Peng. Das finde ich mal eine Übersetzung. Das ist wirkungskräftig. Also der Feind versucht, uns in den Weg zu stehen, wenn wir uns zu Gott nahen. Aber Gott ist größer und er steht unseren Feinden in den Weg, wenn sie uns attackieren wollen. Das ist Wort Gottes. Und das ins Herz zu nehmen, das ist reinbeißen. Und dieses Wort ist wirkungsmächtig. Es verändert, es macht positiv. Denn voller Leben ist das Wort Gottes und wirkungsfähig. Auch dazu noch eine Erklärung. Es ist unmöglich, etwas regelmäßig zu tun, ohne dass es mein Leben beeinflusst. Das ist ein Zitat von Markus Bieri, er kennt ihn nicht, er war Pastor in Frutigen und war einer meiner vielen Praktikanten im Laufe des Lebens. Aber dieser Satz von ihm ist mir geblieben. Es ist unmöglich, etwas regelmäßig zu tun, ohne dass es mein Leben beeinflusst. Also, das ist nicht nur eine natürliche, sondern auch eine geistliche, und das Wort hat sich gespeichert, Gesetzmäßigkeit. Also, wenn etwas gesetzmäßig ist, dann kann man es nicht ändern. Also das Gesetz der Schwerkraft ist zum Beispiel, wenn ich das fallen lasse, dann ist das Gesetz der Schwerkraft, es fällt runter. Seht ihr? Ihr kennt das schon. He? Also diejenigen, die schon länger in der Gemeinde sind, die kennen das. Weil heute erlebt ihr ein Wunder, versteht ihr? Also die Gesetzmäßigkeit ist, wenn ich das Gesetz der Schwerkraft ist, dass wenn ich das jetzt loslasse, dann fällt es runter. Und jetzt seht ihr ein Wunder, ich lasse es los und es fällt nicht runter. Eins, zwei, drei. Ganz einfach, oder? Und so habe ich meinen Kindern und den Enkeln immer wieder die Hand Gottes erklärt. Die Hand Gottes ist das Einzige, das Gesetzmäßigkeiten außer Kraft setzen kann. Aber nur die Hand Gottes. Sonst ist Gesetz, Gesetz. Und das Ding fällt. Aber es gibt auch geistliche Gesetzmäßigkeiten, nicht nur die der Schwerkraft. Es gibt auch geistliche. Nehmen wir zuerst den natürlichen Bereich. Es ist unmöglich, regelmäßig zu joggen. Mache ich auch immer noch. ohne dass sich der Ruhepuls zu senken beginnt. Unmöglich. Da musst du gar nichts tun. Wenn du joggst, geht das. Ihr wisst das, es ist jetzt genau 10 Jahre her oder fast 10 Jahre her, da habe ich dann den Berlin-Marathon gelaufen. Ich war immer Läufer und habe auch jetzt noch einen tiefen Ruhepuls. Und die Ärztin hat mir beim letzten Check gesagt, ihr Herz hat so Freude, dass jeden Morgen, wenn es aufsteht, hat das Herz Freude, denn es muss nur die Hälfte schlagen von anderen. Im Spital hatten die dann aber mal nicht so Freude, weil immer der Alarm losging, weil der Puls zu tief war. Also es ist ganz logisch, also wenn du laufst und dich bewegst regelmäßig, dann ist die Gesetzmäßigkeit natürlich, dass der Ruhepuls nach unten geht. Man kann es natürlich auch anders sagen, wenn du immer nur Fast Food isst, dann heißt das zu fettig, zu süß, zu salzig und vor allem zu viel. Dann nimmst du zu. Das ist auch eine Gesetzmäßigkeit. Und irgendwie verfettest du dann irgendeinmal. Das zu den natürlichen Gesetzmäßigkeiten. Was viele nicht beachten, ist, dass es bei der geistlichen Gesetzmäßigkeiten genau gleich ist. Du kannst nämlich nicht regelmäßig die Bibel lesen und regelmäßig reinbeißen, ohne dass es dich verändert. Das verändert dich eben auch. Das ist ganz wichtig. Wie Bruns gesagt hat, der geistliche Grundwasserspiegel beginnt sich zu heben. Und das ist gut. Darum mach es wie der Prophet Jeremia. Ich verschlang dein Wort, als ich es empfing. Nicht mit den Zahnstochern, so rumstochern im Wort Gottes. Er hat es verschlungen. Also wir Menschen essen und Hunde verschlingen es. Weißt du, weg ist es. Mein Vater hat das auch so gemacht. Mensch, was der die Bibel gelesen hat. Also nicht zum Zuschauen. Also der hat gelesen und gelesen und gelesen. Und mich hat es dann jeweils genervt, so als was auch immer. Auf alle Fälle habe ich ihm gesagt, weißt du dann noch, was du jetzt gelesen hast? Dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, nee, eigentlich nicht, wenn ich ehrlich sein will. Aber ich bin satt, hat er gesagt. Ist natürlich nicht der Witz der Geschichte, gell? Wir kommen dann noch drauf. Aber irgendwie, es verändert, wenn wir etwas regelmäßig tun. Nicht nur natürlich, auch geistlich. Und da gibt es keine Ausnahme von diesem Gesetz. Das ist etwas ganz Schönes. Wenn wir aber auch hier das Negative immer in Unversöhnlichkeit leben, dann gibt es die Verhärtung des Herzens. Das ist dann genauso automatisch, wie der Ruhepuls sich senkt oder wie die Fettleibigkeit zunimmt, das ist auch eine Gesetzmäßigkeit. Darum ist es so wichtig, dass wir mit dem Wort Gottes gut umgehen, also dass wir es lieben, dass wir es zu uns nehmen, dass es uns prägen kann. Denn es ist wirkungsmächtig und wirkungskräftig, absolut. Mit anderen Worten, das muss ich vielleicht noch also Gott befähigt seine Familie, sorry, ich bin hintendrein, aber wir profitieren vom regelmäßigen und vertrauenden Umgang mit Gottes Wort. Absolut, das ist so. Diese Befähigung wird mit der Wirkungskraft der Nahkampfwaffe des römischen Legionärs verglichen. Dieses Wort, diese Wirkungsfähigkeit ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, steht an einem Ort, aber wie wir es im Hebräer gelesen haben, es ist wie ein Schwert, wie eine Waffe, es dringt durch, es trennt, es scheidet, was da nicht zusammengehört. Jesus Christus ist dieses Wort und er wird in uns wirkungsmächtig durch sein Wort. Diese Nahkampfwaffe, des römischen Legionärs war das scharfe Schwert. Und die Bibel sagt, genauso ist das Wort Gottes, das trennt, was nicht zusammengehört. Das rein seelische, gefühlsmäßige Gewohnheitschristentum von dem echten, lebendigen, das von Jesus Christus gebraucht und gefördert wird. Die Seele dagegen mit ihrem Denken und Fühlen ist oft der Schauplatz von so vielen Launen, Begierden und Stimmungen und so weiter. Aber er trennt das vom Geist Gott Gewirkte vom Seelischen in unserem Herzen. Das Wort Gottes will uns scheiden, in uns scheiden, was nicht zusammengehört, und will uns weiterhelfen, damit wir nicht im Gefühlschristentum stecken bleiben oder in den guten Vorsätzen hängen bleiben, sondern dass wir vorwärts kommen. Ein Beispiel. Paulus schreibt den Galatern, Vers 5, 17, die alte Art steht nun einmal im Widerspruch gegen den Heiligen Geist. Und der Geist seinerseits gegen die alte Art. Beide liegen im Kampf gegeneinander in unserem Herzen drin. Und jetzt kommt schon dicke Post. Darum vermögt ihr das gar nicht zu leben, was ihr eigentlich wollt. Hast du das auch schon gemerkt? Also das ist schon zum Verrücktwerden. Ich demonstriere es mal ein bisschen. Ich mache das eigentlich gern. Da kommt zum Beispiel mein Bruder war jünger als ich, mein kleiner Bruder gelaufen. Und irgendwie juckt es mich, dem das Bein zu stellen. Eigentlich möchte ich es nicht, aber es zieht so im Bein. Zack, und der fällt um. Also irgendwie, das, was ihr eigentlich tun wollt, das schafft ihr dann gar nicht. Und das, was ihr eigentlich gar nicht wollt, das zieht es euch, da haut es den Bruder um. So nehmt das symbolisch oder wie auch immer. Da könnte man ja eigentlich sagen, ja, dann bin ich ja unschuldig. Da kann ich ja nichts dafür, Herr. Eigentlich. Jetzt hat das ganze Ding aber noch einen anderen Haken. Naja, also, ich weiß jetzt auch, kommst du mal nach vorne? So, muss nichts sagen, weißt du? Ihr kennt das Armdrücken. So, oder? Jetzt, ich weiß nicht, wenn ihr eine Wette abschließen müsstet, ob er jetzt gewinnt oder ich gewinne. Ich kann nur sagen, ich mache jeden Morgen Krafttraining. So. Nicht zu manipulieren, nur so. Versteht ihr? So. Gut. Jetzt dürfte eins aber klar sein. Du musst mir den Namen noch einmal sagen. Der Freddy natürlich. Wenn der Freddy jetzt gerade in einem 14-tägigen Fasten ist, dann ist ja ziemlich klar, wer gewinnt. He? Dann gewinnt der Hamburger Gottliebmann. Hier, ich. Jetzt heisst das aber nicht unbedingt, dass ich der Stärkere bin. Denn wenn ich 14 Tage am Hungern bin und er futtert, dann kippt es auf die andere Seite. Okay? Habt ihr es verstanden? Der Paulus schreibt doch den Galaten, in euch drin tobt ein Kampf. Im Reich Gottes. Genau das, was ihr eigentlich wollt, nicht wollt, das macht ihr. Und das, was ihr eigentlich wollt, das tut ihr nicht. Also, es ist ein Kampf da drin. Ihr seid quasi nicht die Herren in eurem Haus. Es ist eine merkwürdige Gesetzmäßigkeit. Es ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit innen. Der alte Mensch, die alte Art in eurem Leben liegt im Clinch mit diesem Familienleben Gottes, mit dem Neuen, das ihr empfangen habt von Jesus Christus. Und eigentlich tut ihr nicht, was ihr wollt. Und jetzt könnten wir sagen, ja, so gut, also pff, was gebe ich mir dann Mühe, wenn es eh anders rauskommt. Dann singe ich lieber mit Adrian Stern. Wisst ihr, was ich meine? Es kommt, wie es kommt. Und genau so ist es gekommen. Nein, du steckst mitten in der Verantwortung. Ihr ahnt es ja, oder? Jesus Christus ist das lebendige Wort. Und wenn wir reinbeißen, dann wird der Geist in unserem Leben mächtig, wirksam, genährt. Und der Freddy verliert das Fleisch, die alte Art. Oder umgekehrt. Auf dass ihr nicht tut, was ihr wollt, ja, das ist nur die eine Seite, liebe Gemeinde. Die andere Seite ist, es ist eine Nahrungsfrage. Und für die sind wir verantwortlich. Wir können reinbeißen oder wir können einfach nur auswendig lernen. Wir können das Wort kennen, wir können das Wort hören, aber es geht ums Tun. Heute Morgen hat Sabine gebetet und ich glaube, ihr Gebet wurde erhört. Der Herr möge dich segnen, eben fürs Wort Gottes und so fürs Predigen. Und dann habe ich noch zu ihr gesagt, ja, ja, aber dich und mich möge er segnen zum Hören und zum Tun. Das ist dann wieder unsere Verantwortung. Haben wir das verstanden? Okay. Das ist wie beim römischen Gladiator. Neben rein technischen, athletischen, konditionellen Aspekten gehört auch die Frage des regelmäßigen Essens, der Ernährung dazu. Mit anderen Worten, beginn die Bibel betend mit dem Herzen zu lesen, indem du reinbeißt, hätte ich fast gesagt. Indem du fragst, das sind natürlich, es gäbe viel mehr Fragen. Ich habe sehr zusammengekürzt. Was habe ich gelesen? Du, es gibt Menschen, die lesen einen Abschnitt. Jetzt habe ich stille Zeit gemacht, jetzt kann ich nachher wieder schneller rennen, wie ich will. Nee, das Wort soll bewegt werden im Herzen. Was habe ich jetzt eigentlich gerade gelesen in der Bibel? Ein Abschnitt. Was habe ich gelesen? Okay? Es geht um den Inhalt. Habe ich etwas davon verstanden oder habe ich Fragen? Für die ist dann der Jürg zuständig. Okay? Dann kann man sich aber auch fragen, wenn ich weiß, was ich gelesen habe, was freut mich? Ganz einfach. Wenn du die Bibel liest, fragst du, was habe ich gelesen? Das Zweite, was freut mich? Die Empfindungen, die Motivation dabei. Ich kriege das nie mehr raus. Der Apostel Paulus, als er war gefangen in Damaskus, sie haben alle Tore, alle Türen zugemacht, er war gefangen, er kam nicht raus, sie wollten ihn weghaben. Und da lesen wir, da waren die Jünger, seine Familie, und die haben einen Korb, einen Kratten gemacht, so eine Wäscheseine. Nehme ich mal an, einfach so ein großes Ding. Haben zwei, drei Schnürchen dran gemacht, also ein Seil dran gemacht, haben den Paulus reingehöckt und haben ihn einfach in der Nacht außer an der Stadtmauer runtergelassen. Und die Krieger und die Feinde Gottes, und die waren da mit ihren Schwertern und haben die Tore bewacht und alle Ausgänge bewacht und haben gedacht, am Morgen irgendwie, wenn er raus will, erwischen wir ihn, dann stechen wir ihn ab. Aber die Jesusfamilie hat ihn in den Kratten gesetzt und haben ihn an Seilen runtergelassen. So eine kleine Geschichte, die lesen wir so. Die habe ich auch einmal gelesen, etwa 30, 40 Jahre oder 50 oder 60, ich weiß es doch nicht mehr, zurück. Aber ich habe gedacht, was habe ich jetzt gelesen? Und dann habe ich mich darüber gefreut. Und ich hoffe, ihr spürt es noch jetzt, dass ich mich darüber freue. Die ging nicht mehr weg, ich freue mich jetzt noch. Die Auslegung war simpel, einfach, es gibt keine Predigt, aber ich freue mich königlich darüber. Der Heiland hat immer einen Korb. Punkt. Das war meine Freude. Es gibt immer einen Korb. Es gibt immer eine Rettung, es gibt immer eine Hilfe. Die Familie von Gott haben zusammen, es gibt immer einen Weg. So schön. Kann ich keine Predigt machen draus, aber es hat mich gefreut. Das ist reinbeißen ins Wort Gottes. So, das ist entscheidend wichtig. Was lerne ich dann dabei? Kann ich mich korrigieren? zum Beispiel in meiner permanenten Angst als Hypochonder, immer Angst, krank zu sein. Habe ich Kopfweh, habe ich Hirntumor, habe ich einen eingewachsenen Zehennagel, wird's Bein lahm. Habe ich irgendwie einen Krampf, weil ich zu viel Rösliköl gegessen habe, dann ist Krebs. Also Hypochonder, immer Angst, immer das Schlimmste, immer das. Kann ich was lernen? Ja, natürlich. Gott hat einen Korb. Ich sitze da drin, er lässt mich runter. Kann ich was lernen? Er steht immer zwischen mich und meine Feinde. Und so weiter. Gibt das eine Ausrichtung? Ja, ich vertraue meinem Gott. Ich sage es ihm, ich bete, ich freue mich. Gibt es eine Anwendung? Natürlich. Ich habe im Hauskreis am nächsten Wochenende oder in der nächsten Woche was zu erzählen. Oder nach den Ferien. So, ungefähr. Okay, es ist wichtig. Jetzt zum Abschluss auch hier noch das Augenmerk. Wir entscheiden uns, Jesus, das lebendige Wort Gottes, zu. Und das ist auch etwas, als ich das gelesen habe, kam es über mich. Da habe ich gehüpft. Ich war mit meinem Hund unterwegs an einem Morgen, ich weiß es genau, etwa 2 Wochen her. Und da kam überhaupt die ganze Predigt zusammen, an diesem Morgenspaziergang. Meine 4 M, die kennt ihr, oder? M. 4 M. Habt ihr sie gehört? Sag's noch einmal. 4 M ist nicht Migro nach Godi, sondern es heißt, man muss Menschen mögen. Es sind so kleine Dinge, die der Jacqueline bleiben. Ich habe einen Freund, der ist noch kein Gotteskind. Der gehört noch nicht zur Familie. Der glaubt an die Zentrifugalkraft des Universums. Naja. Und dann ist eine Schwester unserer Gemeinde auch vorbei bei ihm, einfach so spaziert. Sie haben ein bisschen gesprochen. Und dann erzählt er, es gäbe nur einen Pfarrer in Fruttigen. Der sei okay. Das sei der von der Pfimi, der Alte. Und dann hat diese Schwester der Gemeinde zu ihm gesagt, ja, das glaube ich, das ist ganz einfach. Weißt du, der hat ein Lebensprinzip, 4 M. Man muss Menschen mögen. Also es hat Auswirkungen, diese 4 M. Man muss Menschen mögen. Okay? Jetzt kommt aber was Neues dazu, weil das ist das alte Lied, jetzt muss ich ein neues singen, das ist jetzt noch nicht lang. Lesen, lieben, leben, lehren. 4 L. Mann, das ist reinbeißen. Das ist das Konzentrat dieser Predigen. Lesen, lieben, leben und lehren. Das ist ganz entscheidend. Damit bin ich am Schluss. Wisst ihr, es gibt ja die Zahl 666. Und wenn du ins Internet gehst und da mal reinschaust oder bei YouTube, du liebe Zeit, was da alles zusammenkommt, das ist unglaublich. Also da nervt es dich. Also wie auch immer. Das ist die Zahl des Antichristen. 6 ist die Zahl des Menschen eigentlich. Oder am 6. Tag wurde der Mensch erschaffen. Ist der Mensch, der Übermensch, das Menschliche, 666 der Antichrist. Aber wer das dann genau, oh je, da wird seit Jahrhunderten gestritten. Und wenn ihr genau zu wissen glaubt, das ist das, der, die, wenn ihr es gelesen, YouTube geschaut habt, dann vergisst das ganze Ding. Also der Luther, der hat gesagt, 666 ist der Papst. Ist schon eine Weile her. Der Papst, aber nicht schlecht, hat zurückgewunken. 666, das ist der Luther. Also mit anderen Worten, das wird hin und her. Der Gorbatschow war es auch, weil er da oben irgendwie so ein Muttermal hatte. Und. Es ist unglaublich. Okay. Lesen, lieben, lehren. Das ist nicht 666, sondern das ist, ich habe da noch einen Fehler gemacht, sorry, aber ich erkläre es dann. Das ist 5, 6 und dann das 8 stimmt nicht oder nur halb, 7, 8. Das ist meine Zahl. Lesen, lieben, leben, lehren. Jetzt denkt ihr, jetzt wird's kriminell. Jetzt wird's ihr Lehren sektenmäßig. Jetzt kommt der mit einer neuen Zahl. 5, 6, 7, 8. Das könnt ihr euch gut merken. Für Lesen, Lieben, Leben, Lehren. Im Zusammenhang, im Kontext mit unser Brot, unser Wort, Jesus Christus. Gell, ihr habt keine Ahnung, was diese Zahlen bedeuten. Ich genieße den Moment, aber ich sehe, die Zeit läuft, wenn ich den Moment genieße. Also, das erste L. Die 5. Das steht für 5. Mose. Okay? Folgedessen steht das zweite 6 für 6. Kapitel im 5. Mose. Und die 7 wäre dann der Vers 7 im 5. Mose, Kapitel 6, Vers 7. Plus 8 oder bis Vers 8. So, 5. Mose 6, 7 und 8. Ganz einfach. Jetzt denkt ihr, ja, jetzt werde ich aber trotzdem nicht schlau. Es hat etwas damit zu tun, dass wir das lebendige Wort Gottes, das wirkungsmächtig ist, lesen, lieben, leben, lehren. Im 5. Mose 6, Vers 7 und 8 steht geschrieben, es ist einfach allein unser Gott, den wir lieben sollen, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserer Kraft. Das ist dieser Abschnitt von der Liebe, der Treue zum Wort Gottes. Und dann steht dort geschrieben, und wenn ihr aus dem Haus geht, sollt ihr es mitnehmen und leben. Und wenn ihr Enkel und Kinder und Kindeskinder, erzählt es ihnen, lebt mit ihnen. Es ist eigentlich das mitlaufende Wort. Und in diesen Versen, Kapitel 5, 5. Mose, Kapitel 6, Vers 7 und 8 steht geschrieben. Nehmt dieses Wort und bindet es euch auf die Stirn. Zwischen die Augen steht dort. Und wickelt es euch um den Arm. Und da sind wir bei den Juden, wenn sie beten. Mit diesem kleinen Kästchen da oben drauf und mit diesem Riemen um den Arm. Und das will nichts anderes sagen, als nimm das Wort Gottes in dein Denken. Denke nicht wie ein Antichrist, sondern denke wie ein Christ. Handle nicht wie der Antichrist, sondern wie der Christ. Nimm das Wort Gottes, es ist wirkungskräftig. Das bedeutet für mich, es gibt keinen Tag, an dem ich nicht ein Wort Gottes, ich bin es da nicht auf die Stirn und nicht um die Arme, aber ich nehme es ins Herz hinein und gehe dann mit diesem Wort. Und es ist wirkungskräftig. Nicht einfach so nach Schema X, aber wenn der Heilige Geist, glaubt ihr mir das? Ihr könnt mich schon fragen, was das heutige Wort ist. Das heutige Wort ist, gedenke des ganzen Weges, den der Herr, dein Gott, dich aus Ägypten geführt hat. Mit dem lebe ich jeden Sonntag. Und am Dienstag, ich kann jetzt nicht jeden Tag aufzählen, jeden Tag habe ich ein Wort Gottes. Habe ich nirgends gelesen, habe ich selbst rausgebetet. In meinem Herzen und ich lebe damit. Mach, wie du willst, es ist kein Gesetz, aber es ist wirkungskräftig. Okay, jetzt ist wirklich der Abschluss. Sendung. Wie Geschwister nebeneinander gehen, so will Jesus mit uns an seiner Hand gehen. Zu denen am Rand und zu denen, die hungrig sind nach seinem Brotwort. Wer aber soll denn Jesus zu ihnen bringen, wenn nicht die, welche innerlich für das Reich Gottes brennen. Das ist die Sendung. Ich sage Amen dazu. Amen. Aus, vorbei, fertig, leben wir's. Ja, wie geht es jetzt weiter? Wir schließen unsere Augen zum Gebet. Lieber Heiland, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das Wort bist und das Wort du bist. Das lebendige Wort, wo wirksam mächtig, wirksam kräftig ist. Und ich danke dir, dass du, lieber Heiliger Geist, uns ganz neue Inspiration gegeben hast heute Morgen. Uns buchstäblich in deinem Wort, nicht im Buchstaben, nicht im Gesetz, aber in deinem Geist, in deinem Wort Gottes, in der Bibel festzubeissen. Mit unseren Herzen. Und es zu nehmen und zu verdauen und zu leben. Und Herr, es soll ein begleitendes Wort sein. Wir wollen dein Wort wirklich lesen. Fragend lesen. Wir wollen es echt lieb bekommen. Wir wollen es erleben. Und wir wollen es lernen, wir wollen es mitnehmen an den Rand raus von unseren Menschen und Gesellschaft. Wir wollen es mitnehmen zu den Hungrigen und Durstigen. Und wir bitten dich darum, dass wir neu brennend werden mit deinem Wort. Dass wir es wirklich lesen, lieben, leben, lehren. Dass wir es nicht nur auf unserer Stirn haben, nicht nur um unseren Arm gewickelt wie die Juden, sondern dass wir es im Herzen mittragen. Und ich bitte dich jetzt ganz schlicht, dass wir durch dein Wort wieder neu uns sättigen. Und dass wir realisieren, dass wir dann nicht einfach tun, was wir normal immer tun. Nämlich hässig sein oder irgendetwas. Sondern dass dann das von innen rauskommt, wirkungskräftig, was wir eigentlich vom Natürlichen gar nicht wollen. Aber wir schaffen es. Nicht aus Anstrengung, sondern durch die Veränderung von dir, Heiliger Geist, wo du uns das Wort lebendig machst. So danke ich dir, dass wir absolut nicht hungern müssen. Dass wir absolut nicht dursten müssen. Sondern dass wir in einem Prozess sein dürfen, von uns ernähren, aber auch vom Befähigen sein durch dein Wort. Ich danke dir von ganzem Herzen. Oh, komm mit uns, wir haben es so fest nötig. Begleite uns und gib uns wieder neue Ehrfurcht und eben Liebe. Und Hunger und Durst nach deinem Wort, nach dir selber. Ich danke dir von ganzem Herzen. So sollt ihr einfach gesegnet sein als Gemeinde in eurem Fürschigen, als Brüder, als Schwestern auf der Seite von Jesus. Er hat sich für euch entschieden und ihr dürft euch jeden Tag wieder neu entscheiden, mit ihm zu gehen. Und nehmt das Wort mit. Es ist ein Wort, das mitkommt mit euch. Tag hinein. Amen. Amen. Amen.